Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen, Payment und Banking Fintech-Podcast. Heute zu einem Thema, was wir schon ein paar Mal hatten, meistens mit Gästen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir selber so wenig Ahnung davon haben, dass wir mal Gäste dafür brauchen. Nämlich das Thema Identifikation oder ID. Ich glaube, da kann man viele Synonyme für benutzen. Ich begrüße dazu heute zwei Leute. Einmal an meiner Seite vom Payment und Banking Team, lange schon nicht mehr im Podcast, weil er ja selber nicht so der große Podcast-Freund ist, Mike.
Hallo und guten Morgen.
Jetzt habe ich dich geoutet, ne, als Nicht-Podcast-Freund.
Er hören schon. Also das die passive Seite.
Alles klar. Und auf der anderen Seite haben wir Arthur dabei, der sich gleich nochmal selber vorstellt. Aber vorweg möchte ich ganz gerne unseren Sponsoren kurz danken. Arthur, bevor du zu Wort kommst, müssen erstmal kurz unsere Sponsoren zu Wort kommen. Die Kollegen von Mastercard, Kolleginnen und Kollegen von Mastercard, die uns die ganze Zeit, seit Monaten, fast schon Jahren begleiten, auch auf unseren Konferenzen. Vielen Dank an die Kollegen von Mastercard. Dann smartsteuer.de/fintech. Björn und sein Team, die uns auch schon jetzt fast das ganze Jahr, glaube ich, unterstützen und die super happy sind, auch über Kooperationen mit Partnern, daher halt auch die URL immer wieder genannt, smartsteuer.de/fintech und die Kollegen von FinCompare, die sich kurz selber vorstellen.
Grüezi, mein Name ist Stefan Frey und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen, www.fincompare.de.
So, vielen Dank an die Sponsoren nochmal. Arthur, deinen Namen habe ich gerade schon gesagt. Ich glaube, da haben wir jetzt einen kleinen Cliffhanger gehabt, weil, glaube ich, vielleicht nicht jeder sofort beim Thema ID und Arthur weiß, wer dabei ist. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Genau. Arthur Burgert von der Firma Core. Vor 6 Jahren zu den Kollegen gekommen oder letztendlich zu der Firma Core, davor Physik in Hamburg studiert und hat jetzt dementsprechend die Gelegenheit, die letzten 2-3 Jahre, glaube ich, grob mich mit den Digitalidentitäten zu beschäftigen. Dementsprechend auch in guten Kontakt zu stehen mit den jeweiligen Playern und ein bisschen nach vorne schauen zu dürfen. Wie geht eigentlich oder wohin geht die Reise eigentlich hin, was digitale Identitäten angeht, weil das doch ein sehr, sehr wichtiges, auch politisches Thema ist. Und dementsprechend freue ich mich auch sehr auf den Podcast und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, letztendlich war der Aufhänger ein sehr, sehr ausführliches Papier. Ich weiß nicht, ob man es White Paper nennt. Jedenfalls ein, bei uns würde man wahrscheinlich immer sagen Artikel, aber aus einer Forscherrolle heraus wahrscheinlich eher ein White Paper, wo du über das Thema ID-Provider auch im Zusammenhang mit Apple geschrieben hast, ne?
Genau. Weil natürlich genauso wie auf nationaler Ebene dieses Thema diskutiert wird, wird langsam und das auch schon über die letzten Monate fast, ohne nicht zu sagen Jahre, das Thema auch global diskutiert. Und da können natürlich Apple und Google als globale Technologieunternehmen da nicht fehlen.
Genau, und ich habe das gesehen und gelesen und dachte so, wow, das ist echt ein starkes Papier und ein sehr ausführliches Thema. Und dann dachte ich so, eigentlich macht es Sinn, dass wir dich mal dazu einladen, weil du natürlich auf der einen Seite eine unglaublich große Tiefe zu dem Thema hast, aber hoffentlich und ganz sicher dazu auch in der Lage bist, das unseren nicht ganz so tief in der Materie verankerten Menschen auch nahe zu bringen, was da eigentlich hintersteckt. Und ich glaube, mit Mike haben wir jemanden dabei, der das Thema ja auch schon mal kommunikativ auf der Yes-Seite begleitet hat. Mike, da kannst du vielleicht nochmal selber ganz kurz was zu sagen. Und insofern, glaube ich, können wir ganz gut einen Abriss hinbekommen über, was ist das eigentlich alles, wer beschäftigt sich mit dem Thema und wo stehen wir gerade. Mike, vielleicht du nochmal 2 Worte zu dir, warum du halt auch so einen Anker in das Thema ID hinein hast, vielleicht wer es nicht weiß.
Genau, du hast es in einem Satz schon gesagt und ich kann ihn nur noch ein bisschen ausfüllen. Ich habe bis vor ziemlich genau einem Jahr das Thema Kommunikation bei Yes, einer der 3 oder 4 Identity Provider in Deutschland, betreut und war nicht nur gezwungenermaßen, sondern von Berufswegen natürlich mit dem Thema im Kontakt. zum Verständnis, Yes ist eine Identity-Plattform, ein versuchen, ein Ökosystem aufzubauen mit einem technologisch etwas anderem Anker, wie das vielleicht andere versucht haben oder versuchen. Bei Yes ist, steht das Thema Banking, das Thema Online-Banking sehr stark im Fokus, mit der Aussage, dass da ja im Prinzip schon verifizierte Identitäten sind und Yes möchte gerne Banken, eigentlich Banken zu Identity Provider machen. Ich habe immer das unschöne Wort Durchlauferhitzer gesagt. Das hat damals dem lieben Daniel nicht so gut gefallen. Ich sage es jetzt trotzdem nochmal. Jetzt ist so ein bisschen Durchlauferhitzer und Dreh- und Angelpunkt zwischen Banken, Kunden und den Partnern, die dann so einen Service einbinden. Das soll keine Werbung für Yes sein, sondern einfach nur zum Hintergrund, was ich bei Yes gemacht habe, nämlich das Thema Kommunikation und genau, einer von drei beziehungsweise vier Identity- oder nennenswerten Identity-Providern in Deutschland und einer davon natürlich Verimi.
Entschuldigung. Arthur, wenn wir mal kurz reingehen und uns mal ganz dumm stellen, um mal so ein bisschen so aus der Feuerzangenbowle herauszukommen, was ist eine digitale Identifikation oder eine Digital ID, wie man es ja auch gerne kurz abkürzt? Was verstehst du darunter? Was versteht die Fachwelt darunter?
Ja, ganz gerne. Ich meine, Identität als solches kommt ja letztendlich aus, sagen wir mal, der Offline. Man hat einen Personalausweis, man versucht sich dementsprechend mit dem Personalausweis, mit dem Lichtbild und bestimmten Verifikationen und Hologrammen dann dementsprechend auszuweisen, die Richtigkeit zu prüfen, die Eindeutigkeit der Identität. Das Gleiche verlagert sich natürlich jetzt auch in die digitale Welt über die letzten Jahre. Zu Anfang gab es digitale Prozesse, die auf niedrigschwellige Identitäten basierten. Das heißt, man weist sich dann eher sowas mit Username, Passwort aus, dass man so grob weiß, wer der Kunde ist, der gerade agiert. Dadurch, dass die Digitalisierung fortschreitet und immer mehr Prozesse digitalisiert werden, wird die Identität natürlich umso wichtiger und die Eindeutigkeit dieser Identität. Und bei einer digitalen Identität, das ist letztendlich das Pendant zu dem Personalausweis, dass man auch da so ein eindeutiges Merkmal herstellen kann. Und die Frage ist natürlich nur, wie identifiziere ich jemanden digital? Offline haben wir die Wege, man weiß, wie das funktioniert. Digital gibt es jetzt auch mittlerweile über die letzten Jahre viele Wege, unterschiedliche Anbieter. Da ist zum Beispiel sowas zu wählen wie ein Video-Ident-Verfahren, wo man letztendlich ein Video mit einem Callcenter-Agent spricht, im Personalausweis in die Kamera hält, sein Gesicht nochmal in die Kamera hält, man versucht abzugleichen. Es gibt noch andere Technologien, kann man da super drauf eingehen. Aber das Ziel ist das gleiche. Man versucht, die Person digital zu identifizieren auf Basis eines offiziellen Identifikationsmittels. Und das ist nach wie vor Personalausweis oder Pass. Das gilt immer, weil das ist letztendlich das staatliche Identifikationsmittel. Man versucht es nur dementsprechend, dieses digital zu verifizieren und mit der Identität oder mit der Person selber, dem dieser Personalausweis gehört, zu matchen. Das ist
Mike.
Genau.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, habe ich jetzt trotzdem. Genau. Sorry. Wenn wir heute über das Thema digitale Identität sprechen und ich würde gerne noch so eine kleine vielleicht Definition mit reinbringen, weil wir etwas sehr, ein sehr ähnliches Problem damals beim Thema Mobile Payment gehabt haben. Mhm. Wenn wir über Mobile Payment gesprochen haben, haben wir fälschlicherweise zwar irgendwie immer ein Thema gemeint, aber Mobile Payment war damals schon immer viel, viel mehr. Und wenn wir über digitale Identität sprechen, finde ich es wichtig, nochmal so ein kleines bisschen drauf zu schauen, dass es ja so etwas wie ein Identity-Spektrum oder ein Identitätsspektrum gibt. Und einen Punkt hast du schon gerade ganz am Anfang genannt. Wir haben auf der einen Seite die anonyme Identität, das ist so klassisch, ich logge mich irgendwie ein mit einer E-Mail-Adresse, vielleicht auch mit einer erfundenen E-Mail-Adresse. Interessanterweise geht ja Sign-in with Apple so ein kleines bisschen auch damit in diese Richtung. Wir haben sowas wie eine pseudonyme Identität, pseudonymisierte Identität. Wir haben eine selbsterklärende Identität, das ist da, wo ich bei Zalando meine Daten selber eintrage. Und ganz am Ende, und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir heute viel drüber sprechen werden, da steht die verifizierte Identität. Also im Prinzip die nasse Unterschrift oder die Kopie des analogen Personalausweises, wobei der auch nicht mehr so richtig analog ist. Stimmst du dazu, dass das Thema Identity eigentlich sehr viel breiter ist und dass es da ganz viel Vermischung gibt?
Total d'accord, definitiv. Ich meine, das wird auch schon durch die Standards vorgegeben. Es gibt ja zum Beispiel diesen ISO-Standards Level of Assurance, Es gibt auch die eIDAS-Verordnung, da kommen wir gleich nochmal gerne drauf zu. Da gibt es ja auch dementsprechend auch schon bereits eine Einsortierung von Low bis High. Das heißt, diese unterschiedlichen Optionen oder letztendlich Kombinationen, genauso wie es gerade erläutert, das existieren tatsächlich. Und ein additiver wichtiger Punkt ist gleichzeitig, was auch oft vorkommt, die Diskussion über Identifizierung und Authentifizierung. Und beides wird dann ab und zu ein bisschen vermischt. Weil das eine ist genau, wie du sagst, das ist die initiale Identifizierung. Wie identifiziere ich digital eine Person? Das andere ist eine Authentifizierung. Nachdem man jemanden identifiziert hat, möchte man ja letztendlich dann nachweislich oder dementsprechend später nochmal die Person authentifizieren können. Und da kommen wiederum potenziell andere Verfahren in Frage, wie so eine Security-App, SMS, One-Time-Passwort und so weiter. Da geht es wirklich darum, nochmal die Identität, die bereits aufgenommene Identität zu bestätigen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal sehr relevant in der Diskussion, wann identifiziere ich, wann authentifiziere ich, weil dann auch die Mechanismen und das Ziel unterschiedlich ist.
Aber ich glaube, wenn man in der Online-Welt sich heute umguckt, dann ist da wahrscheinlich das Thema Authentifizierung etwas, was wir ganz, ganz häufig tun. Jedes Mal, wenn ich mich bei Amazon einlogge, jedes Mal, wenn ich mich in irgendeinem Online-Shop oder in irgendeinem Dienst einlogge, in E-Mails einlogge, dann reden wir wahrscheinlich immer über Authentifizierung. Und überall da, wo du gerade schon mal sowas wie Video-Ident und sowas angesprochen hast, wo es darum geht, wirklich zu wissen, ist der Mike der Mike? Ist der André der André? Ist der Arthur, dann reden wir über das Thema Identifikation. Und da gibt es in der Tat immer noch große Lücken. Und da haben wir diese Offline-Welt noch nicht so richtig in die Online-Welt übertragen bekommen. Das ist wahrscheinlich so die Unterscheidung, die ihr wahrscheinlich beide, ihr seid ja schon viel tiefer da drin, als ich das bin, wahrscheinlich im Kopf die ganze Zeit schon immer für euch ganz klar habt. Aber ich glaube, viele Leute, die heute in der Online-Welt unterwegs sind, denken so, wo ist denn das Problem? Ja, ich logge mich doch jeden Tag bei E-Mail, Amazon oder was auch immer ein, ja, und ist doch gelöst, aber gelöst ist in der Tat nur einigermaßen okay, das Authentifizierungsverfahren, aber die Identifikation, wenn es wirklich darum geht, jemanden hart, ganz hart zu identifizieren, das ist in der Tat immer noch mit ein paar Lücken versehen, richtig verstanden.
Richtig, wobei ich würde gerne eine Ergänzung machen oder vielleicht Einschränkung. Wenn wir darüber sprechen, das ist noch nicht gelöst, müssen wir natürlich auch gleichzeitig darüber sprechen, an welcher Stelle müssen wir es überhaupt lösen. Ich glaube, wenn wir über Identity sprechen, brauchen wir das nicht zu lösen, wenn ich im E-Commerce etwas bestelle, weil die Identifizierung erfolgt spätestens dann, wenn ich die Ware bekomme an der Haustür. Also nicht, dass ich mich da ausweisen muss, aber da wird ja irgendwo was hingeliefert. Ich glaube, wo wir oder welches Problem noch nicht gelöst ist, ist tatsächlich all das, wo ich früher zum Amt gehen musste und meinen Personalausweis vorzeigen musste und heute das eigentlich auf digitalen Wege noch nicht so tun kann. Klassisches Beispiel ist das Thema Videoident, was ja im Prinzip nichts anderes ist als ein Postident am Videotelefonie. Das ist ja eigentlich auch nicht richtig digital gelöst. Das ist aber in der Tat, glaube ich, nicht so ein riesen Bereich. Auch da würde ich später mal gerne drüber sprechen, wie groß ist eigentlich der Bereich im Markt, wo wir eine gehärtete Identität tatsächlich brauchen.
Arthur, wie siehst du das? Also ich meine, über das Marktthema können wir, glaube ich, nachher nochmal sprechen. Mir war nur wichtig, dass wir nochmal diese Unterscheidung hinbekommen. Wir haben jetzt das Thema, ich glaube, Identifikation und Authentifizierung ein bisschen unterschieden. Vielleicht nochmal ganz kurz, um den dritten Begriff, den du vorhin schon benutzt hast, auch nochmal ganz kurz klarzumachen. Autorisierung, damit meint ihr so etwas zu sagen, ich gebe eine bestimmte Transaktion, eine bestimmte Aktion in der digitalen Welt frei, ne? Also sowas wie, keine Ahnung, eine Überweisung freizugeben. Das ist in der Tat eine Auto- oder eine Kreditkartenzahlung freizugeben. Da erfolgt nochmal neben dem, was dann davor erfolgt ist, nämlich Authentifikation und Identifikation, die Autorisierung, richtig?
Genau so. Da geht es wirklich nur noch darum zu klären, welche Rollen und Rechte hat diese jeweilige Person, die identifiziert, authentifiziert wurde, dann eine gewisse Transaktion, ein gewisses Recht einzuräumen. Da spricht man von Autorisierung, genau.
Ja. Hallo?
Sorry, ich musste meinem Hund die Tür aufmachen, deshalb musste ich gerade ganz kurz mal aufs Rum gehen.
Ich wusste nicht, ob ich was dazu sagen soll.
Nein, der wackelte an der Tür und es klapperte und deshalb musste ich mal ganz kurz dem Hund die Tür aufmachen. Tut mir leid. Okay. Arthur, Mike, jetzt haben wir das ein bisschen eingeordnet. Ich glaube, es ist schon mal wichtig, ne, diese drei Unterscheidungen zu haben. Mhm. Arthur, du sagtest vorhin schon mal ganz kurz in der Einleitung, dass das Thema gerade hochkommt. Wir haben gerade schon beschrieben, warum es hochkommt. Und dass es aber auch in der Politik und in der Wirtschaft gerade ein Thema ist, und mindestens würde ich sagen seit 2 Jahren, was hochgespült wird, gekocht, klingt negativ, meine ich gar nicht, aber was so in die Aufmerksamkeit gekommen ist. Woran liegt das?
Ich glaube, es liegt tatsächlich einerseits einfach, wie eingangs erläutert, an der, glaube ich, an der Digitalisierung selbst, weil letztendlich versuchen ja die Unternehmen genau in diese Sparte immer stärker einzusteigen. Der Wert ist da und der steigt exponentiell und man versucht dementsprechend die Prozesse zu überführen. Man merkt einfach nur, dass nachdem so die klaren Prozesse, wo eine starke Identität nicht benötigt wird, überführt wurden, dass man hier an einen Punkt kommt, wo das Risiko einfach steigt, weil wenn man gerade in den sensiblen Use Cases, wo eine starke Identität benötigt wird, seinen Job in Anführungszeichen nicht klar erfüllt, dann hat man ein höheres Unternehmensrisiko und da gibt es dementsprechend auch die Diskussion, wie identifiziere ich jemanden digital? Das ist für die Bankenwelt so interessant, um zum Beispiel einen Account aufzumachen, da muss ich jemanden identifizieren, für die Versicherungsbranche ebenfalls und überall da, wo eigentlich eine falsche Identifizierung eigentlich zu einem Risiko führt. Genauso ähnlicherweise auch bei den Card-Schemes, sowas wie Mastercard, Visa und so weiter, wo die Transaktionen stattfinden, weil auch da gibt es natürlich viel Betrug, so Card-Not-Present-Betrug steigt über die letzten Jahre. Auch da wäre es wichtig, natürlich eine starke Identität aufzunehmen. Ich glaube, da ist tatsächlich so ein bisschen übergreifend und High-Level und von oben nach unten rausschauen möchte, ist der Treiber tatsächlich die Digitalisierung selber. Und das merkt man ehrlicherweise sehr, sehr gut immer, wenn solche Treiber sehr groß werden an der Politik und der Regulatorik, weil da tatsächlich sich auch etwas bewegt und diese Situation bemerkt wird. Und das ist ja einerseits zum Beispiel aus einer nationalen Sicht, was die Politik im Moment schaffen möchte über die nächsten Jahre, sind Bürgerportale, wo man letztendlich bestimmte Behördengänge nach und nach digitalisiert. Das heißt, da beschäftigt sich die Politik gezwungenermaßen mit einer digitalen Identität, wenn man diese Behördengänge digitalisieren möchte. Andererseits wird auch das Gleiche im Moment auch europaweit diskutiert mit dieser EIDAS-Verordnung, die gleichzeitig danach national gilt, mandatorisch gilt. Da geht es um eine gewisse Interoperabilität, dass man letztendlich sagt, jedes Land hat so seine Methoden, digital jemanden zu identifizieren. Aber wichtig wäre natürlich, dass jetzt jemand, der sich in Italien identifiziert hat mit seiner Lösung, dementsprechend in Deutschland diese Lösung auch anerkannt ist, so wie wir einen Standard haben für den Pass.
Arthur, ist das, wenn ich platt frage, geht es gerade darum, dass der Staat eine hoheitliche Aufgabe versucht, dauerhaft für sich zu behalten und zu schützen?
Ich würde sagen, ja, das definitiv. Das ist immer so ein bisschen ein Pendant zwischen der staatlichen Hoheit und dem technologischen Trieb, dass man dementsprechend das versucht, Hand in Hand und in der Balance zu halten. Mhm. Das ist natürlich genau hier sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, das, was über die letzten Jahre gesehen wurde, ist, dass die Technologie dann die regulatorische Vorgaben oder die staatliche Hoheit potenziell unterwandern kann. Und da muss man natürlich sehr, sehr stark aufpassen, was da man mitzieht. Und genauso, wie du sagst, letztendlich der Personalausweis per se, die Identität des Kunden, das ist eine staatliche Verpflichtung in der staatlichen Hoheit. Genauso dann dementsprechend natürlich bestenfalls in der digitalen Welt.
Ist es so, dass wir, also wenn wir mal kurz über das Thema Staat sprechen. Ich habe auch so einen Personalausweis, wo vermeintlich auch ein Zertifikat drauf ist. Ich glaube, jetzt seit 8 Jahren oder sowas habe ich den. Warum, was glaubt ihr? Also ich meine, wahrscheinlich ist es eine Binsenfrage oder eine Binsenweisheit, die dabei rauskommt. Was ist der Grund, warum das bisher vom Staat nicht wirklich so umgesetzt werden konnte, umgesetzt wurde, dass wir das wirklich auch schon in der breiteren Fläche nutzen konnten, weil in der Tat dieses Zeichen auf dem Personalausweis, was jetzt gerade da irgendwie auch mal kurz nochmal gefeiert wurde, so vor 2-3 Monaten, dass es jetzt irgendwie nochmal besser geht, weil irgendwie Apple die NFC-Schnittstelle geöffnet hat, also Seitenbemerkung, ist das schon lange da. Warum ist das nicht zum Fliegen gekommen? Also vielleicht Mike, auch du hast ja auch bei Yes auch Einblicke in das Thema gehabt, also gerne ihr beide.
Ja, ich fange einfach mal an. Ich glaube, die gleiche Antwort gilt für viele digitale Bereiche in Deutschland. Das ist auch, was Arthur eben in einem Nebensatz erwähnt hat, das Thema Digitalisierung oder Digitalisierungswelle, die interessanterweise 2019 zumindest mal in der Öffentlichkeit etwas höhere Wellen geschlagen hat. Ich glaube, auch vor allem getrieben durch so eine Diskussion Mobilfunkabdeckung und Co. Ich glaube, dass das größte Problem war, und ist auch immer noch, dass dieses Thema Digitalisierung von ganz, ganz oben und in dem Fall vom Staat her nicht verstanden wurde oder verstanden worden ist bis heute. Wenn du mal zum Beispiel schaust, André, du warst ja in Schweden im Urlaub. War doch Schweden, ne?
Letztes Jahr. Ich war im ganzen Baltikum, also dieses Jahr, ne? Im ganzen Baltikum, Finnland, Schweden, Dänemark, also einmal um die Ostsee rum, genau.
Aber Schweden, du hast berichtet damals das Thema Bezahlen, kontaktloses Bezahlen oder ja.
Ich habe kein Bargeld gebraucht in drei Wochen.
Genau, also. Und wenn du dir anschaust, Schweden Bank ID, 2003 haben die dieses Thema, also 2003, nur zum Verständnis, das ist 16 Jahre her. 16 Jahre haben die Schweden sich gedacht, dass ihr mit der analogen Geschichte, das ist alles irgendwie nur so halb gut, und haben das Thema Digitalisierung seitdem massiv vorangetrieben. BankID hat eine Durchdringungsrate von inzwischen 75%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und heute, 16 Jahre später, sprechen wir über so etwas wie dem elektronischen Personalausweis, den es in der Tat schon ein bisschen länger gibt, aber es wurde halt eben nicht getrieben oder nicht vorangetrieben. Und auch die Schweden hatten kein iPhone mit einer geöffneten NFC-Schnittstelle, haben aber dieses Thema auf der Metaebene getrieben. Und ich glaube, das ist einfach das darüber liegende Problem, dass Digitalisierung bei uns in Deutschland leider auf vielen, vielen Bereichen nicht so richtig verstanden und auch nicht richtig konsequent umgesetzt wird.
Arthur, wie siehst du das? Ist das in der Tat so, dass wir einfach zu langsam sind, zu lame sind oder keinen richtigen Treiber dahinter haben?
Ich glaube sicherlich, dass es ein Faktor ist, gerade in der schnelllebigen Welt der Digitalisierung, da ist letztendlich die Struktur der Politik und der Diskussion, die da stattfindet und der Kontrollgremien einfach dementsprechend darauf noch nicht vollständig ausgerichtet auf diese Flexibilität und Schnelllebigkeit. Ich glaube andererseits ist es aber auch immer so eine Diskussion der Balance zwischen Security versus Convenience. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr schwierig ist, da genau diesen Sweet Spot zu finden, zu sagen, ich biete dem Kunden eine hohe Convenience oder dass diese Lösung auch verwendet wird, bei einem ausreichenden Sicherheitsgrad. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei Sicherheit per se gerade in Deutschland hier national sehr hoch diskutiert wird. Etwas, was solche Use Cases auch zum Teil reglementiert, dass man potenziell mit der etwas, sagen wir, einen super definierten Balance reingeht in so eine Diskussion, weil wenn man jetzt die eher die Funktionalität, das ist ja quasi diese Funktionalität des Personalausweises, anschaut, die ist ja per se sehr, sehr gut aufgebaut und da war Deutschland ehrlicherweise in dieser Diskussion der Vorreiter und die waren ja auch die ersten, die nach der IDAS-Verordnung zertifiziert wurde oder notifiziert wurden an dieser Stelle, wo dann diese Lösung, die eher die Lösung international anerkannt wurde. Trotzdem ist halt so die Frage, warum hat es noch nicht funktioniert. Ich glaube, das eine ist tatsächlich Anwendungsfälle. Also ich glaube, selbst wenn man die Funktionalität mit höherer Convenience versieht, besteht im Moment einfach nicht genug Anwendungsfälle, wo der Kunde das tatsächlich auch einsetzen möchte oder muss. Das ist immer so ein bisschen ein Ei-Prinzip. Und andererseits tatsächlich die Convenience wirklich aus einer Kundensicht betrachtend, was muss getan werden, damit das der Kunde verwendet. Aber ich glaube, Mike, du hast ja gerade die Bank-ID aufgeführt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der interessante Punkt, weil gerade bei der Bank-ID, das ist ja so ein bisschen tatsächlich auch die Kooperation zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor, weil da gehen die Kollegen ja hin und sagen, wir müssen den Kunden eigentlich nicht immer stark neu identifizieren, sondern der hat sich doch schon mal identifiziert, wie zum Beispiel in der Banken- und Versicherungswelt. Warum nutzen wir denn diese Identitäten nicht? Und geben dann diese dann frei für weitere Anwendungsfälle. Das heißt, es gibt da eine gewisse Kooperation, wo auch die dazugehörigen Unternehmen aus der Privatwirtschaft sehr gut kooperieren können und sich da wieder auch einbringen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch hier in Deutschland nochmal stärker treiben kann, dass man diese Kooperation sucht, dass man nicht immer neu identifizieren muss, nicht immer hochwertig und noch stärker, sondern dass man auch da auf die Identitäten zurückgreifen kann, die ja bereits schon im Digitalisierungsmarkt existieren.
Ich würde gerne da einen Punkt noch reinbringen und was ich von eben noch mal so ein Stück weit untermauert. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Widerspruch ist, aber was nochmal die Brisanz deutlich macht, wenn es darum geht, Dinge voranzutreiben. André, du sagtest eben, der Personalausweis, der elektronische, gibt es seit 9 Jahren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine auch, dass das so der Zeitpunkt gewesen ist, so um die 2010. Und 2010 war ich noch in einem ganz anderen Bereich tätig. André, du weißt das, ich war damals im Software Publishing und habe mich sehr stark mit dem Thema Online-Banking beschäftigt, Online-Banking-Software. Und damals hat die Computerbild, die 2010 eine immens große Auflage hatte. Ich weiß nicht, irgendwie eine Mio oder so. Also wirklich eine riesige Auflage. In der Weihnachtsausgabe jeder Computerbild ein Kartenleser für den elektronischen Personalausweis beigelegt. Die Dinger kosteten irgendwie nicht viel. Das heißt, jeder Kobi-Leser bekam automatisch so einen Kartenleser für den elektronischen Personalausweis. Und das Problem damals war schon, dass es keinerlei, heute sagen wir Apps dazu, es gab keine Software. Das heißt, nicht mal die Windows-Software funktionierte vernünftig und zeigt, dass wir selbst viele Jahre später dieses Thema noch nicht richtig positioniert bekommen. Und das, was in Schweden, das, was Arthur sagte, nämlich diese Kooperation zwischen dem öffentlichen Sektor, nicht nur Privatunternehmen, sondern Banken, Privatunternehmen, öffentlicher Sektor, dass das bei uns ein Thema ist, was völlig brach liegt und nicht vernünftig betreut oder vorangetrieben wird.
Darf ich noch mal eins fragen? Also Arthur, du hast gerade über das Thema EIDAS gesprochen und EID-Funktionen. Und das erinnert mich ein bisschen an viele, viele Dinge, die wir super gut machen in Deutschland, dass wir Infrastrukturen zur Verfügung stellen und glauben, dass Infrastruktur Produkt ist. Ist das nicht das Problem? Dass wir da großartige Dinge hinschaffen, sogar Standards schaffen, großartige, möglicherweise sogar erstmalige Lösungen schaffen, also wie der deutsche Personalausweis, der halt der erste war, der zertifiziert wurde. Aber was hilft es, und das geht ja in die gleiche Richtung, die ihr gerade beschreibt, wenn keiner den ganzen Kram nutzt? Ist das unsere große Schwäche, dass wir das nicht hinbekommen, dass wir zu wenig oder zu viel von der Technik darüber nachdenken und zu wenig vom Kunden darüber nachdenken?
Das ist für mich allgemein das übergreifende Risiko tatsächlich. Ich meine, im europäischen Markt verglichen, ich glaube, es gibt Positivfälle, wo man sagt, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich sind wir jetzt in den europäischen globalen Markt nicht die einzigen nationalen, wo man sagt, bei uns funktioniert es nicht, bei den anderen funktioniert es sehr gut. Ich glaube, das ist so eine tatsächlich eine schwierige Herausforderung, genau diese Balance da zu finden und neu zu denken vom Kunden aus. Weil das eine ist halt seine Pflicht wahrzunehmen, auch aus der staatlichen Natur, die höchste Sicherheit zu bieten, technologisch reif zu sein an dieser Stelle. Das andere ist aber natürlich dann wirklich eigentlich der wichtigste Faktor der Digitalisierung, vom Kunden aus zu denken und ihm die Experience zu bieten, damit er dieses Produkt nutzt. Und das ist, glaube ich, etwas Neues, was früher so nicht da war, weil früher war letztendlich, es wird etwas etabliert, seitens des Staates zum Beispiel, der Kunde muss es nutzen, um bestimmte Anwendungsfälle wahrzunehmen, da führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Im Moment geht ja genau das Umgedrehte, letztendlich, dass man versuchen sollte, vom Kunden aus zu denken, und der Kunde wird sich dementsprechend nicht mehr zu stark danach richten, was da ist, sondern dementsprechend es auch verweigern, was man zu Anfangszeiten jetzt der die Funktionalität gesehen hat. Es wurde einfach nicht benutzt, auch wenn dadurch dann bestimmte Anwendungsfälle leichter gewesen wären. Die Convenience war nicht da und deswegen hat es nicht funktioniert. Aber das ist, glaube ich, allgemein das Problem, nicht nur in der staatlichen Ebene, auch wenn wir jetzt viel über die staatliche Hoheit sprechen, sondern auch genauso in der Privatwirtschaft, wenn auch da werden ja viele digitale Identitäten benötigt, weil ich meine, da fängt ja das Problem schon an, gerade bei Großunternehmen, dass selbst im Unternehmen selbst irgendwie ganz viele verschiedene Identitätssilos stattfinden digital, dass sie gar nicht den Kunden, den sie eigentlich haben in so einem Großunternehmen, über die Zoom-Produkte tracken können oder verstehen können, was ist eigentlich seine eigene Identität. Da gibt es auch vielfältige Probleme nach wie vor auch in der Privatwirtschaft. Das ist definitiv so.
Aber jetzt haben wir ja natürlich nicht nur den Staat, sondern du hast gesagt die Privatwirtschaft. Und in der Privatwirtschaft, André, und ich hoffe, ich greife dir nichts vorweg, gibt es ja nun auch Protagonisten, die sich in den letzten Jahren an dem Thema versucht haben oder versuchen. Im weitesten Sinne würden wir sagen Identity Provider. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig passt. Aber die Protagonisten, das ist eine Verimi, das ist Yes, das ist eine NetID, gerade da hätte man doch jetzt unterstellen können, vom Kunden her zu kommen. Und ich bin mir nicht 100% sicher, ob das denn da an der Stelle passiert. Weil wenn wir gleich über die Tech-Giants sprechen, was passiert gerade bei Google und was passiert eigentlich bei Apple? Die kommen nämlich genau daher. Vom Kunden kommt und das, was André eben sagte, Infrastruktur kommt dann hinten dran und wird passend gemacht, nämlich für den Use Case. Sind wir bei den Identity Providern, die wir heute in Deutschland haben oder kennen, wir können uns auch in Europa andere anschauen, sind wir da gut unterwegs? Ich habe da so meine Zweifel.
Ja, also ich meine, du hast ja gerade auch ein paar Player genannt, auch im nationalen Markt, auf internationalen Markt gibt es dementsprechend natürlich ein paar mehr. Ich glaube, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, auch auf dem nationalen Markt über die Anwendungsfälle, über den Kunden zu kommen. Das ist natürlich so ein bisschen auch der USP von Apple und Google. Das war deren Ziel von Anfang an, gerade von Apple. Das war die höchste Prämisse, vom Kunden aus zu denken und alles drumherum zu ziehen. Deswegen schaffen sie auch oder versuchen, ein geschlossenes Ökosystem zu schaffen, um diese Erfahrung dementsprechend nicht zu brechen an bestimmten Stellen. Aber das ist definitiv eine Herausforderung. Und auch national für die Player, die sich auf den Identitätsmarkt etablieren wollen, wie Verimi, Yes und Co. Da geht es, glaube ich, darum, einerseits klar, die Experience, diese Convenience auch so zu bieten, wie man das vielleicht auch von den Apple- und Google-Produkten kennt und von deren Prozessen. Andererseits aber auch genau diese Anwendungsfälle zu schaffen, weil was natürlich Apple sehr, sehr gut macht. Sie schaffen einen Anwendungsfall und drumherum dementsprechend die Experience. Was man in Deutschland wahrnehmen muss, ist letztendlich, dass der Digitalisierungsmarkt, gerade was Identitäten angeht, im Moment relativ heterogen ist. Man hat einige Spieler, einige sind sich unsicher, stellen sich defensiv auf und man hat nicht den gewissen Trieb dahinter. Und wenn man jetzt so eine Plattform aufbaut, dann ist natürlich immer die Frage, und das ist so das NRI-Prinzip in solchen Jahren, wo ist der Anwendungsfall? Und wenn man nicht genug Anwendungsfälle hat für den Kunden, dann versucht man erstmal über die Technologie zu gehen, über gewisse Prozessdiskussionen. Und das erschwert natürlich die Diskussion, weil ich glaube, wären mehr Anwendungsfälle da, dann könnte man sich stärker dann entsprechend auf den Kunden ausrichten. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, gibt es die Plattform nicht, dann gibt es keine Anwendungsfälle. Und ich glaube, das irgendwie zueinander zu bringen, ist die hohe Kunst, was natürlich nicht immer gelingt. Das ist die
Pflicht. Jetzt sind wir gerade schon ein bisschen in die Player reingegangen und ich glaube, es ist auch gut, dass wir über die nachher sprechen oder gleich nochmal sprechen. Arthur, du hattest in deinem Papier, und deshalb möchte ich ganz gerne nochmal kurz darauf eingehen, neben der, ich sag mal, Definition von Identifikation, Authentifizierung, Autorisierung, auch über die verschiedenen Rollen gesprochen, die halt Player einnehmen können. Und das ist vielleicht auch nicht so ganz unspannend, bevor wir wirklich über die einzelnen Player sprechen, welche Rollen es überhaupt gibt. Mike, du hattest auch gerade schon mal Durchlauferhitzer gesagt. Das ist ja eher eine umgangssprachliche Deutung einer Rolle. Aber vielleicht nochmal ganz kurz etwas, ich sag mal, wissenschaftlicher darauf zu gucken oder ja, wissenschaftlich falsch, aber ihr wisst, was ich meine, darauf zu gucken. Ja. Welche Rollen siehst du momentan in diesem ID-Game? Also neben dem Staat, ja, was siehst du da für Rollen?
Ja. Also ich glaube, einerseits natürlich gibt es diejenigen, die diese Identitätslösung, die digitale Identitätslösung aufbauen technologisch, die dann diese Lösung anbieten, wie zum Beispiel so eine ID Now oder eine Web-ID, die bieten ja Video-Ident-Verfahren und auch andere Additive-Verfahren an, um den Kunden digital zu identifizieren. Das heißt, die versuchen, diese Technologie weiterzuentwickeln, neue Maßnahmen zu finden, wie man den Kunden stark identifizieren kann.
Aber die nutzen etwas, was der Kunde hat und packen eine Technologie obendrauf, um etwas, was der Kunde zu Hause hat oder eine Bank oder ein Unternehmen irgendwo hat, zu lesen, zu identifizieren und dann sozusagen weiterzuleiten. Ja, also das ist sozusagen die Rolle von denen. Die nutzen eine bestehende Infrastruktur, um einen Kunden zu identifizieren. Richtig verstanden?
Genau, also ich meine, oft gerade in dem sensiblen Bereich, in dem wir jetzt auch in der Diskussion uns befinden, ist ja die Ausgangslage immer der Personalausweis oder Pass, das ist das Identifikationsmittel. Und die Kollegen versuchen genau das dann digital zu identifizieren, einerseits über Video-Ident, was wir gerade besprochen haben. Da gibt es nochmal andere abgeschwächte Verfahren, die ein bisschen algorithmusbasiert arbeiten, dass man sagt, man macht jetzt kein Video mit dem Callcenter-Agent, sondern man macht ein kleines Video von sich selber, so ein Selfie-Video. Plus ein kleines Video von dem Personalausweis oder Pass, wo man ein bisschen rumschwenken muss und das wieder analysiert, ohne dass ich dann direkt in den Kontakt mit dem Callcenter-Agent gehen muss und da auf der Basis wird dann die Identität bestätigt. Das sind so Ausläufer von diesen Technologien, die die Kollegen entwickeln, um zu versuchen, die Convenience etwas hochzutreiben, dass die Abbruchquoten da geringer werden.
Okay, aber will nur sagen, das sind keine Anbieter von eigenen Identitäten, ja gut, kann man nicht. Ich kann da keine Identität geben, aber ihr wisst, was ich meine. Also die stellen kein Login oder so, also kein Username oder was zur Verfügung. Das wollte ich damit sagen. Also Identitäten, das sind wir ja selber, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne?
Genau. Also das sind einfach Anbieter, worüber man jemanden identifizieren kann. Ja. Und nachdem der Kunde identifiziert wurde, wird diese Identität dann der Unternehmen zurückgegeben, welches dann das Ganze dann weiterverwenden kann.
Also nochmal, IDNOW, WebID, das sind die typischen Player, wenn wir darüber nachdenken, die wir in Identifizierungs-, Authentifizierungslösungsanbieter reinpacken würden. Richtig verstanden?
Genau, genau. Definitiv, okay. Genau. Ich meine, darüber hinaus gibt es natürlich auch Player auf dem Markt, die das Ganze versuchen eher zu orchestrieren, zusammen zu konsolidieren. So eine Art, wenn man das anders umschreiben möchte, so eine Art Hub, dass man sagt, irgendwie, man hat ja verschiedenste Möglichkeiten, jemanden zu identifizieren in Deutschland, in Europa umso mehr. Und da gibt es dementsprechend Player, die auch mit diesen Identifikationsanbietern oder diejenigen, die die Technologien herstellen, in Kooperation, in Kontakt kommen und versuchen, diese Technologien hinter einer, sagen wir mal, eindeutigen Schnittstelle zusammenzuführen, so dass sie das Angebot formulieren können, sagen, liebes Unternehmen, wenn du den Kunden digital identifizieren möchtest, ich habe hier in meiner Hinterhand 20, 30 Möglichkeiten. Du sagst mir einfach, welches du haben möchtest, hast aber nur eine Schnittstelle, ich bringe dir die notwendige Identifizierungsmöglichkeit dann mit. Und dahinter wird das dann Ganze dann durchgeführt in Kooperation mit den Identifikationsanbietern. Aber das heißt, es ist eher eine Konsolidierung, so ein bisschen ein Potpourri von unterschiedlichen Identifikationslösungen in einer Hand.
Nimm mal ein Beispiel.
Ein Beispiel ist zum Beispiel Nexus. Nexus agiert verstärkt jetzt in dem Authentifizierungsmarkt, zum Teil auch in dem Identifizierungsmarkt. Die nutzen auch die Bank-ID und so weiter. Das ist deren Geschäftsfeld.
Signicat, ist das irgendwie auch einer von denen? Also ist das auch einer, ja, den du... Okay, alles klar. Das ist also das, genau, der mir im Kopf. Mhm. Mike, hast du noch... Genau. Verstehst du diese Orchestratoren, ist das richtig? Rolle? Ist das für dich eine Rolle, die Sinn macht?
Die Rolle macht natürlich Sinn. Die Frage ist, wo sortierst du gerade in der oder gerade in dieser Rolle, kannst du natürlich viele auch andere mit einsortieren. Du könntest Yes damit einsortieren. Die Trendschärfe finde ich jetzt auch nicht so super scharf. Also da gibt es auch sicherlich Überlappungen, aber klar.
Okay. Und was ist das Dritte? Also du hattest ja, ich glaube, drei Rollen, glaube ich, definiert, Arthur.
Genau, das Dritte ist natürlich nochmal die Plattform, wo man tatsächlich Identitäten managen kann. Das heißt, das eine ist halt, jemanden stark zu identifizieren, da gibt es Lösungen für, da kann man irgendwie auf einen Orchestrator zugehen und da die richtige Lösung auswählen. Das andere ist aber trotzdem, wo wir diese Identität dann im Nachhinein verwaltet. Im Moment liegt zum Beispiel die Identität ja bei der Bank. Wenn man einen Account aufmacht, dann würde die starke Identität bei der Bank verbleiben, digital. Hier geht es jetzt tatsächlich darum, so einen Anlaufpunkt, einen Anker zu schaffen für den Kunden, wo er seine digitale Identität bestenfalls irgendwie so verwalten kann, dass er sagt, das ist eigentlich so wie mein Personalausweis, ich habe einen Ort, wo ich meine Identität verändern kann, wenn ich geheiratet habe, umgezogen bin oder ähnliches, und dann wird das in den Markt propagiert, sodass ich irgendwie nicht, wie im Moment irgendwie bei 30 Accounts immer die Adresse ändern muss, separat, damit die Post wieder ankommt. Das ist, glaube ich, so, dass eigentlich das Ziel, tatsächlich den Use Case des Personalausweises zu kopieren in die digitale Welt. Und da gibt es auch natürlich auch Lösungsanbieter, sowas wie NetID, Yes, da wurde ja vorhin kurz erläutert, Verimi, die versuchen genau diese Identitätsplattform zu etablieren. Da gibt es jetzt natürlich Unterschiede. Genau wie vorhin erläutert, bei Yes ist es eher so, dass man eine Identität weitergibt. Das heißt, da spricht man eher von so einem föderalistischen System. Das heißt, die Identitätenquellen liegen jeweils bei den einzelnen Unternehmen. Bei Yes wären es dann zum Beispiel im Moment einzelne Sparkassen. Und dann, wenn die Identität benötigt wird für einen digitalen Anwendungsfall, dann wird das über die Yes-Infrastruktur von der Sparkasse weitergegeben zu dem jeweiligen, der diese Identität benötigt.
Und für mich als Nutzer steckt aber der Vorteil neben der Nutzungsmöglichkeit, vor allen Dingen auch wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstehe, darin, dass ich Transparenz darüber habe, bei welchem Dienst meine Identität bekannt ist, genutzt wurde. Und dass ich möglicherweise auch wieder Nutzungsrechte, die ich vielleicht mal jemandem gegeben habe, entziehen kann und eine Transparenz bekomme. Das ist das, was ihr unter, oder was du unter diesem Ident Management auch für den Endkunden verstehst. Verstehe ich das richtig?
Definitiv. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Für mich ehrlicherweise auch der wichtigste Faktor. Und der zweite Faktor ist natürlich einfach die Convenience selbst, dass man sich nicht immer wieder über ein Video-Ident-Verfahren jeweils identifizieren muss, irgendwie 30 Mal die Adresse ändern muss und so weiter. Das ist natürlich das hochwertige Ziel, auch ebenfalls diese Convenience zu bieten. Aber ja.
Mike, das ist wahrscheinlich auch das, was du am meisten im Kopf hast, wenn du über Endkunden nachdenkst, oder?
Absolut. Und da trennt sich dann am Ende auch wirklich so ein bisschen die Spreu von Weizen. Und man kann da sehr wohl darüber diskutieren, ob ein Dienst wie Yes beispielsweise, der die Identitäten ja gar nicht selber hält, ob das aus einer Kundenperspektive immer auch 100% transparent ist, wenn ich mich mit Yes einlogge, dass man die Identität eigentlich hinten bei der Bank gemanagt wird. Also von der Seite, ja, die schöne Welt sähe so aus, dass ich 100% Transparenz habe. Ob das am Ende des Tages beim Konsumenten so ankommt, kann man drüber diskutieren.
Okay, verstanden. Sag mal, jetzt haben wir das, glaube ich, so ein bisschen eingeordnet, ne? Und die Rollen eingeordnet, ein bisschen auch die Player, die wir so am Markt haben, IDnow, WebID, VeryMe und sowas eingeordnet. Ganz kurz eine Frage aus Data, bevor die Kollegen sich nachher wieder beschweren, dass wir nicht über sie gesprochen haben. Wo ordnen wir die ein?
Das sind die Blockchain-Jungs, ne?
Nee, aus Data sind die Jungs, die den Personalausweis auslesen.
Sorry, das war ich woanders. Sorry.
Ist gut. Genau, ich meine, auch da gibt es natürlich zwei, drei Player in den Markt, die genau sich darauf fokussieren. Letztendlich, ich glaube, Covernicus zum Beispiel dann auch nochmal ein anderer Name, aber das ist in dem Nationalmarkt natürlich sehr, sehr wichtig, gerade in Deutschland, weil hier die ELD-Funktionalität fokussiert vorangetrieben wird. Ich glaube, die aus Data-Jungs waren auch die ersten, nachdem iOS oder Apple über die iOS 13 mit der Betriebssoftware die Schnittstelle aufgemacht haben, die dann auch versucht haben, den NFC-Chip auf dem Personalausweis auszulesen. Das ist natürlich für den Moment auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und gerade, glaube ich, wenn man auch so ein bisschen nach vorne schaut, was könnte denn so der präferierte Weg sein, um sich digital zu identifizieren und dann diese Identität weiterzuverwenden, dann ist ehrlicherweise letztendlich diese ELD-Funktionalität gar nicht so schlecht. Sie hat zwar im Moment einfach eine schlechte Marktverbreitung, vielleicht auch keine optimierte Kommunikation und die Anwendungsfälle sind dementsprechend noch nicht optimiert, aber in dem Zielzustand, in dem Wunschszenario ist es natürlich schon relativ interessant,
einfach Personalausweis zu zucken. Aber eingeordnet, Arthur, damit ich das ganz kurz auf den Punkt bringe, in das Thema Identifizierungs-, Authentifizierungslösungs- Anbieter, genau wie eine IDnow und WebID. Okay, alles klar.
Genau.
Damit wir es nochmal ganz kurz einordnen. Jetzt habe ich gerade, bevor wir, also als ich mich hier eingewählt habe, wir machen die Aufnahme hier über Zoom und habe mich eingeloggt über eine gescherte Identifikation des Payment und Banking Teams über meinen Google-Account. Was habe ich da gemacht? Habe ich mich da identifiziert? Habe ich mich da autorisiert? Was habe ich da mit meinem Google-Account gemacht?
Also letztendlich hast du dich in dem Sinne schon authentifiziert, du hast dich eingeloggt, das heißt, du hast dein Username und Passwort eingegeben oder ähnliches, um nochmal deine Identität nachzuweisen, aber die Identität hast du ja schon auch oben bei Google, du hast deinen Account angelegt, das heißt, die Identität lag denen vor. Oder geht es jetzt wirklich nur um eine reine Authentifizierung, wenn du das gemacht hast und Google hat erkannt, okay, das ist der André, der kann weiter, dann wurde da nochmal geschaut, welche Rollen und Rechte hast du und mit der Rolle, dass du dich hier einwählen darfst, hat dich Google dann auch autorisiert, hier an den Call teilzunehmen.
Okay. Ihr wisst, wohin ich will, ne? Also wenn wir auf das Thema Welt gucken und nicht nur auf Deutschland und Europa und gerade die Player eingeordnet haben, sondern wenn wir halt in die digitale Welt, in den digitalen Alltag von uns allen dreien und wahrscheinlich von vielen Hörern gucken, dann haben wir Nerds alle schon mal von IDnow und von VeryMe und von Yes und von Signicat und von AusData und NetID und sowas gehört. Aber alle kennen Google, kennen Apple, kennen Facebook, kennen PayPal. Wo spielen die oder welche Rolle spielen die in dem ganzen Game, über das wir gerade sprechen?
Eine sehr große.
Danke, damit sind wir fertig.
Nee, Spaß beiseite. Tatsächlich eine sehr, sehr große, weil, und das ist das, wo ich, glaube ich, zu Eingang so ein bisschen hin wollte. Wenn wir über Authentifikation oder aber auch über Identifikation sprechen, guck mal, als wir damals den Zoom-Account angelegt haben, du hattest deinen Gmail-Account schon und Zoom brauchte für diesen Account gar nicht mehr erst einmal als eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Das heißt, wir haben uns schon mal einmal identifiziert oder angemeldet über das Single Sign-On von oder Login with Google oder Google Login. Das heißt, da war gar keine gehärtete Unterschrift in irgendeiner Art und Weise notwendig. Null. Die wollten irgendwann ein Billing haben. Da haben wir dann unseren PayPal-Account hinterlegt oder unsere Kreditkarte und dann war das Thema abgefrühstückt. Und das ist natürlich das Gros, so glaube ich, was da draußen passiert. Das heißt, wir brauchen in 90%, Arthur, korrigiere mich, wenn das weniger oder mehr sein sollte, brauchen wir keine gehärtete Identität im Netz. Wir brauchen es einfach nicht. Und deswegen hat natürlich so ein Login with Google oder Facebook Connect oder jetzt Sign-in with Apple hat natürlich eine unglaubliche Reichweite, weil sie erst einmal ein ganz, 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 ganz viele Anwendungsfälle per se so abdecken können, ohne dass du irgendwie große, ja, verifizierte Daten hinten raus brauchst. Und das macht es, glaube ich, auch den Playern, die sich auf diesen kleinen Stück Kuchen, wie sagt man, fokussieren, ungleich schwerer, in einen solchen Markt reinzukommen. Weil aus so einer großen Masse heraus kannst du natürlich irgendwann hergehen und sagen, und Google will ja genau das tun und Apple auch und alle anderen auch wahrscheinlich, sehr sicher sogar, dann anfangen, okay, wie können wir denn jetzt eine gehärtete Identität noch bei Google hinterlegen?
Das heißt, momentan reden wir da erstmal über eine, sagen wir, softe Identifikation, auf jeden Fall über eine Autorisierung und teilweise auch über eine Authentifizierung auf jeden Fall und teilweise auch über eine Autorisierung, die bei den dreien, also Google, Apple, Facebook und so stattfinden. Richtig verstanden? Seht ihr das genauso?
Ja, ich glaube, das ist die definitiv. Und ich glaube, gerade wenn man so ein bisschen nach zu Apple, Google schaut, Facebook, auch andere Teilnehmer auf dem globalen Markt wie Alibaba und Co., also im asiatischen Markt, ich glaube, so ein bisschen die treibende Kraft ist immer die Nutzerbasis. Und von da aus kann man, glaube ich, vieles entwickeln. Hm. Und die Kollegen haben schon eigentlich klare Strategien von Anfang an gehabt. Wie erweitere ich diese Nutzerbasis, bis sie so wird, dass ich in die hochwertigen, sensibleren Use Cases mit reingehen kann. Weil zu Anfang war ja dementsprechend auch die Funktionalität relativ gering. Man möchte nur sich einloggen, irgendwie so die Basisidentität vorhalten. Und man merkt jetzt mittlerweile, dass auch die anderen Bereiche signifikant relevant werden für die globalen Player, wie zum Beispiel auch der E-Health-Markt für Apple, wenn man sich die Apple Watch anschaut, was sie alles kann mit EKG und. Und da geht man schon immer stärker jetzt in die Märkte rein, wo einfach eine starke Identität benötigt wird. Bei Apple Pay sowieso, man muss irgendwie den Kunden identifizieren, potenziell, und da gibt es ja immer öfters, wenn man erstmal die Kundenbasis stimmt und man dann Payments macht, dass man irgendwie versucht, über eine Banklizenz mit reinzugehen. Das heißt, ich glaube, die grobe Strategie, wenn man die erstmal sehr vereinfacht umreißen möchte, ist tatsächlich auf niedrigschwelliger Ebene die Kundenbasis zu schaffen und diese dann Stück für Stück nach oben zu erweitern, um dann die sensiblen Use Cases zu besetzen. Und das ist natürlich die große Stärke dieser Provider. Die schaffen ein Ökosystem, so bestenfalls geschlossen, dass der Kunde gar nicht raus möchte oder auch zum Teil auch gar nicht raus kann, wenn er genug Produkte nutzt an dieser Stelle, weil die Convenience uns wieder nicht stimmt. Und da schaffen sie extra Abbruchquoten, die besprechen, wenn man aus dem Ökosystem rausgeht. Und ich glaube, wenn man erstmal in diesem Ökosystem drin ist und die Kundenbasis stimmt, dann ist es ein einfaches, diese Identität hochzutreiben mit den Anwendungsfällen, die man selber bietet. Natürlich auch mit dem großen Faktor der Convenience, die Kollegen sehr gut beherrschen. Aber das macht gerade auch Google und Apple. Sie gehen in den hochwertigen Identitätsmarkt rein, aber in dem Sinne auch mit einer guten Ausgangslage, weil sie die Kundenbasis haben, weil die Kunden Mehrwert sehen, warum sie es tun sollten, wie zum Beispiel bei Apple Pay, sicherlich auch in den Gesundheitsmarkt, im digitalen Gesundheitsmarkt später. Das ist, glaube ich, das, worauf die Kollegen jetzt die nächsten Jahre streben werden.
Und wenn wir darauf gucken, also Google, Apple, Facebook, du hast es gerade gesagt, der große Treiber oder der große Vorteil ist die Nutzerbasis. Eigentlich, wenn ich nochmal ganz kurz einen ganz großen Bogen zurückmache, klingt das ja lächerlich. Wenn ich den Staat als hoheitliche Einrichtung sehe, dann hat der doch eigentlich sozusagen die größte Userbasis. Warum sind die so viel stärker? Warum sehen wir die so immer als diejenigen, die das ganze Thema eigentlich so richtig gelöst bekommen? Liegt es daran, dass sie anders als der Staat Produkte bauen können?
Ja, sie haben ja, also der Staat hat ja keine Nutzerbasis in digitaler Form. Also es gibt ja keinen staatlichen Login in irgendeiner
Art. Ihr wisst, was ich meine, ja?
Also, ja, klar. Also natürlich könnte oder hätte, können, sollte, wäre ganz viel möglich, wahrscheinlich. Aber da stehen wir uns halt wahrscheinlich selber auf dem Fuß. Und es ist auch am Ende wahrscheinlich nicht so leicht ablösbar. Du kannst die Leute ja nicht zwingen, jetzt einen Login-Dienst von der Bundesregierung zu nutzen. Also eine ist freiwillig und das andere ist halt weniger freiwillig.
Die andere Frage ist, also ganz, ganz platt, Mike, also warum kann ich den Bürger nicht in bestimmten Situationen dazu, ich sag mal, freundlich drängen?
Genau. Ja, du machst es ja schon. Also das funktioniert ja, also gezwungenermaßen, wenn du deine Steuererklärung abgibst über Elster Online, da will er ja deine ETIN haben, die du einmal im Jahr irgendwo in irgendeinem Ordner suchen musst, weil sonst funktioniert der ganze Mist nicht. Das heißt, das passiert tatsächlich schon. Aber das Problem ist natürlich an dem Funktionieren und an dem Zwang alleine, damit ist ja nicht getan. Das heißt, du brauchst eine bestimmte Convenience und da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Da tun wir uns halt super, super schwer. Also, ja.
Arthur, wenn du nochmal auf das Thema drauf guckst und letztendlich war ja dein Papier, was du geschrieben hast, dein White Paper, was du geschrieben hast, ging ja sehr stark auf Apple ein. Siehst du die Kollegen von Apple gerade aus verschiedenerlei Gründen in einer sehr, sehr exponierten und besten Ausgangslage im Vergleich auch zu anderen Global Playern?
Ich glaube tatsächlich in einem sehr, sehr guten. Ich würde jetzt nicht sagen in der besten, weil ich glaube gerade so Google zieht da sehr, sehr gut mit an dieser Stelle, weil wenn man so ein bisschen die Kommunikation des Unternehmens die letzten Monate und Jahre betrachtet, dann wird, glaube ich, schon eine gewisse Ausrichtung klar an dieser Stelle. Weil ich glaube, das eine ist, was auch jetzt, glaube ich, in der Developer-Konferenz 2019 ausgerufen wurde seitens Apple. Wir haben jetzt nochmal, das ist jetzt ein bisschen zu technisch, ohne da in Detail zu gehen, so ein Krypto-Kit bereitgestellt, letztendlich aber die Voraussetzung, hardware-basierte Wallet generieren zu können, weil da auf den Geräten, auf den Apple-Geräten gibt es so ein Secure-Element, also einfach ein Chip, den man ehrlicherweise auch auf der Kreditkarte hat, die Sicherheit bietet, um tatsächlich sehr sensible Informationen abzuspeichern. Das heißt, sie bereiten sich technologisch darauf vor, potenziell die Möglichkeit zu haben, auch starke Identitäten, die sehr sensibel sind natürlich in diesem Use Case, lokal vorzuhalten auf dem Gerät. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr interessant klingt, weil das Gerät habe ich immer mit dabei. Das Eintrittstor zu der digitalen Welt für viele Bürger ist ja letztendlich das Handy. Und wenn wir darauf die digitale Identität ablegen, die lokal auf dem Handy liegt, eigentlich im Forum-Server im Internet, dann ist das natürlich aus der Sicht, aus auch der kommunikativen Sicht, ein sehr, sehr relevant und interessanter.
Wenn ich das aber richtig verstehe, also was du gerade beschreibst oder was du gerade erklärst, ist, Apple schafft ein auf dem Device, auf dem Gerät, einen Ort, der sicher ist, der hoffentlich auch nicht irgendwie von irgendwelchen Dritten auslesbar ist, hoffentlich. Ne? Mhm. Wir wissen ja, das ist irgendwie immer schwierig, wenn man Snowden gelesen hat. Und dann wird so jemand wie der Staat, also eine hoheitliche Stelle, so etwas wie meine digitale Identität dort drauf spielen oder ich spiele die da drauf? Oder wie stellst du dir das vor? Oder gibt Apple mir, weil ich mich im Laden, im Apple Store mal irgendwann identifiziert habe, mit meinem Perso selber so etwas wie eine Online-Identität?
Ich meine, natürlich immer bestenfalls in Kooperation zwischen Staat und solchen Technologieprovider wie zum Beispiel Apple. Weil ich glaube, das eine ist halt, was bis jetzt geschaffen wurde, ist diese EID-Funktionalität. Man kann sich immer wieder mit dem Personalausweis digital ausweisen, indem man Personalausweis an das Handy ranhält. Das ist die eine Möglichkeit. Eine schönere Variante wäre ja dementsprechend, diese Identität einfach dauerhaft irgendwo abzulegen, digital, und das immer wieder zu verwenden, ohne dass ich meinen Plastikausweis immer wieder zücken kann. Weil das ist ja auch nicht das Ziel, zu sagen, ich habe eine digitale Identität, aber eigentlich ist es doch mein Plastik, was ich immer ziehen muss und irgendwo anhalten muss. Mhm. Das ist nicht schön. Und ich glaube, bestenfalls natürlich in Kooperation in dem Sinne, dass man tatsächlich gemeinsam definiert, was sind die Sicherheitsanforderungen, wie soll es funktionieren, wo kommt die Identität her, wie wird sie vorgehalten, welche Zugriffsrechte hat auch der Staat potenziell auf diese Infrastruktur, die Apple zur Ablage dieser Identität schafft und so weiter. Ich meine, da gibt es ja auch schon tatsächlich Initiativen, wie zum Beispiel Optimus. Optimus ist auch zum Teil ein Forschungsprojekt, aber mit einem klaren Ziel. Da ist auch Samsung mit involviert, aber auch der Staat, und da versuchen die Kollegen genau diese digitale Identität auf einem Android-Gerät abzulegen. Aber das ist auch dementsprechend auch eine staatliche Förderung, wo man versucht, in diese Kooperation einzugehen. Weil ich glaube, es ist sehr schwierig, drumherum etwas zu generieren, weil das ist letztendlich das Eintrittstor. Man hat sein Handy dabei und da muss man, glaube ich, in diese Kooperation einsteigen.
Aber was du gerade beschreibst, ist ja dann eigentlich, man hat sein Handy dabei, der Staat kooperiert mit diesen Providern, ob es jetzt Apple ist oder Google ist oder ob Provider noch der richtige Begriff, weiß ich auch nicht. Aber alle anderen, über die wir vorher dann gesprochen haben, brauche ich die dann noch?
Das ist tatsächlich ein hohes Risiko natürlich an dieser Stelle. Wenn wir im Moment, der Markt besteht aus dem Use Case, dass man sich immer wieder identifiziert mit Video-Identifikation, auch immer, sonst auch mit der EID. Wenn jetzt dazu den nächsten Schritt übergehen, um zu sagen, wir lagern diese Identität dauerhaft irgendwo, zum Beispiel auf dem Handy, dann werde ich diese initiale Identifizierung natürlich bestenfalls nur einmalig nutzen müssen. Und da werden natürlich schon dann die Anwendungsfälle etwas runtergehen für die auch Identifikationslösungsanbieter. Die können sich natürlich als die präferierte Lösung gegenüber einem solchen Markt oder einem solchen Player wie Apple positionieren und sagen, bitte, wenn ihr in Deutschland jemanden initial zur Ablage der Identität identifizieren müsst, dann nutzt doch gerne meine Lösung, meine Technologie. Dann werden aber dann die anderen darunter leiden. Ich glaube, allgemein wird der Markt schon dementsprechend dadurch konsolidiert werden, in der jetzigen Form, weil einfach diese Identifizierung, immer wieder identifizieren, so nicht mehr notwendig sein wird.
Und auch keinen Sinn macht eigentlich, ne?
Definitiv, definitiv.
Ja. Mike, wie siehst du das? Also du hast jetzt lange geschwiegen.
Stille Zustimmung. Ich habe gerade tatsächlich ein Szenario im Kopf gehabt und was passieren würde oder was momentan sicherlich den Staat noch hindert, auf eine Lösung beispielsweise von Google oder Apple zu setzen, ist natürlich immer, dass ein Staat nicht jemanden bevorzugen darf. Es gibt dort draußen eben nicht nur Google, es gibt nicht nur Apple, sondern es gibt Google und Apple. In dem Moment, wo eine Lösung auf beiden Plattformen gleichermaßen vertreten sein kann, glaube ich, dann wird der Schalter umgelegt und dann kann es zu einem ganz schnellen Momentum kommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob dazu Google und Apple in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten müssten, aber ich glaube, es könnte was sehr Ähnliches passieren wie beim Thema Mobile Payment, wo ja beide auch sehr zeitgleich gestartet sind mit einem fast identischen Verfahren. Also wenn du weißt, dass Google oder Android Google Pay als auch Apple Pay ist ja technologisch gesehen erst einmal mehr oder minder das Gleiche. Und in dem Moment wurde auch tatsächlich ja auch der Schalter dann umgelegt. In dem Moment sind immer mehr Banken aufgesprungen. Und jetzt geht es ja im Prinzip nicht mehr darum, ob eine Bank Google oder Apple Pay unterstützt, sondern nur noch um den Zeitpunkt. Wann starte ich mit Google, wann starte ich mit Apple? Und ich glaube, so etwas sehr Ähnliches kann im Bereich Identity passieren. Und dann da habe ich gar nicht mehr so viel Fantasie, da bin ich jetzt gar nicht mehr so optimistisch fast wie Arthur zu sagen, ja, okay, da gehen Anwendungsfälle verloren. Ich würde sagen, dann braucht es die anderen gar nicht mehr. Es braucht sie nicht mehr. Und wir können uns dann noch darüber unterhalten beim Thema Datenschutz und dann wird die Luft verdammt eng, weil Apple nämlich alles lokal macht. Das heißt, das Thema Datenschutz schreibt sich Apple seit, weiß ich nicht, 3-4 Fahnen auf ganz große Fahnen, indem sie sagen, uns interessieren deine Daten nicht, die bleiben auf deinem Device, die machen Werbung damit. Und selbst Google erkennt das, und das ist ja signifikant in den letzten 18 Monaten, wie viel Google beim Thema Datenschutz getan hat. Und das ist ja schon fast erschreckend, ja, wie transparent man auf einmal wird und wie sehr stark man dieses Thema auch fokussiert. Auf der letzten Google I.O. beispielsweise wurde es ja auch nochmal herauskristallisiert. Und ich glaube, dass das ganz, ganz gefährlich oder ganz, ganz schwierig ist für solche lokalen, was heißt lokalen, für solche Anbieter, wie wir sie heute kennen.
Ja, also definitiv. Also das heißt, was sehen wir in der Zukunft? Also lass uns mal langsam aber sicher zum Schluss kommen. Ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, dass wir ein paar Sachen getrennt haben, ein paar Rollen definiert haben, über ein paar Player gesprochen haben, ein bisschen über Use Cases gesprochen haben, weniger über Use Cases, aber ich glaube, das haben irgendwie die meisten im Kopf. Auch viel über das Thema Politik gesprochen, was da eine Rolle spielt, weil es halt um hoheitliche Aufgaben geht und ein Bereich, der momentan durch den Perso und durch den Pass vor allen Dingen vom Staat, ich sag mal, beherrscht, ne? Also beherrscht klingt so negativ, aber ihr wisst, was ich meine. Also besetzt ist, so ist, glaube ich, der bessere Begriff. Und jetzt kommen dann die neuen Player, weil wir alle immer mit unseren Geräten rumlaufen. Arthur hat es gerade gesagt, das Handy haben wir immer dabei. Jetzt ist vor allen Dingen Google und Apple da natürlich prädestiniert für, mit Android und mit iOS und den Geräten dahinter. Facebook haben wir jetzt gar nicht so sehr drüber gesprochen, aber würden möglicherweise auch noch eine Rolle spielen. Jetzt sind die da. Und jetzt haben wir eine NFC-Schnittstelle und wir haben sichere Bereiche auf dem Telefon. Was glaubt ihr, wie geht das weiter? Also werden wir in den nächsten 2 Jahren, nächsten 3 Jahren die Möglichkeit haben, dass wir wirklich unseren Personalausweis und dann vielleicht auch in der zweiten Stufe unseren Führerschein und möglicherweise andere Dinge, die man eigentlich auch immer mit sich rumschleppen sollte, wie zum Beispiel sowas wie ein Impfausweis und alle anderen Sachen, auf dem Gerät haben und das auch so in seiner wunderbaren Co-Petition between Staat, Anbietern und Apple und Google? Oder dauert das länger oder kommt das gar nicht? War viele Fragen gestellt, aber lass uns ein bisschen in die Glaskugel gucken. Und Arthur, gerne du zuerst und dann kann der Mike ja gleich auch nochmal sagen, wie er sich die Zukunft vorstellt.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das kommen wird. Ob das jetzt national in 3-4 Jahren passiert, das ist, glaube ich, noch nicht ganz absehbar. Natürlich würde ich da eher vorsichtshalber noch mal ein paar Jahre drauflegen. Ich glaube trotzdem, dass die Gedanken und das, was passiert, in diese Richtung drängt. Somit wird das, glaube ich, auch voraussichtlich auch stattfinden. Dementsprechend wird es auch einen Umbruch geben auf dem Digitalisierungsmarkt. Ich meine, es gibt unterschiedliche Konzepte, wie man eine digitale Identität verwaltet. Wir haben jetzt über mehrere Medias gesprochen, die haben unterschiedliche Konzept. Es gibt ja nochmal ein übergreifendes Konzept, sowas wie Self-Sovereign Identity. Auch da gibt es, ich glaube, das ist immer eine Frage. Eins davon wird überwiegen, potenziell genau dieses Verfahren von Apple auch Lokaldaten abzuspeichern und weiterzuverwenden. Wichtig wäre, glaube ich, nur für die nächsten 3-4 Jahren, und wir haben jetzt viel aus einer politischen Sicht gesprochen, aus der staatlichen Sicht, für die Unternehmen selbst und für die Banken und Finanzindustrie, da tatsächlich für die Digitalisierung der Identität zu wappnen, weil das ist schon ein sehr renommierter Markt, da ist tatsächlich Revenue dahinter für die nächsten Jahre in der digitalen Identität. Da muss man sich dann mal, glaube ich, nur frühzeitig aufstellen, eine gewisse Strategie entwickeln. Wie möchte ich mit gewissen Playern mal kooperieren? Was ist mein Stand? Was ist meine Rolle in diesem Spiel für die nächsten Jahre? Weil das Spiel wird größer. Im Moment ehrlicherweise national bewegt es sich so langsam. Ich meine, dieses Jahr ist ja sowas wie Yes und Verimi hochgekommen, weil sie dann den Use Case gesehen haben. Nächstes Jahr wird das nochmal forciert. Apple wird jetzt auch nicht mehr zu lange benötigen, um die digitale Identität etwas lauter auszurufen, nicht nur über Patente und Konferenzen der Entwickler, sondern tatsächlich auch in den Massenmarkt zu drängen. Das wird vielleicht noch 1,5-2 Jahre dauern, aber dann ist es da. Dann wird es aber fast ein bisschen zu spät sein, wie im Moment zum Beispiel Apple Pay und die Bankenwelt. Im Moment, wie du richtigerweise gesagt hast, André, man diskutiert nur noch darüber, wann, nicht mehr ob, obwohl man zu Anfang das ob auch diskutiert hatte. Das war aber wiederum ein bisschen zu spät. Ich glaube, der Appell ist einfach an dieser Stelle frühzeitig sich damit zu beschäftigen, diese Strategie zu definieren für sich persönlich im Unternehmen und nach außen in den Markt, um überhaupt in den Markt partizipieren zu können frühzeitig. Und dann wird es sicherlich kommen, dass diese digitale Identität dann dementsprechend sauber lokal irgendwo oder dementsprechend tatsächlich digital vorliegt und man diese wiederverwenden kann. Beweise gibt es auf dem Markt, haben wir vorhin gesprochen, BankID und Co. Das funktioniert und das funktioniert einfach mit sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeiten, wenn man das richtig aufbaut. Dementsprechend ist es, glaube ich, tatsächlich zusammenfassend einfach nur der Appell, wir müssen uns damit beschäftigen, national etwas stärker vom Kunden gedacht und die anderen Player auch mit reinnehmen, weil sie können auch eine treibende Kraft sein, gar nicht ein Wettbewerber, weil wir sehen, glaube ich, wenn man gerade die globalen Unternehmen als einen großen Wettbewerb, muss es nicht sein, wenn man frühzeitig bei den Kollegen mit reingeht, wo sie selber noch nicht die finalen Gedanken und die Roadmap definiert haben, da kann man, glaube ich, noch vieles auch mit rein, in Anführungszeichen, diktieren in diese Lösung und dann tatsächlich so ein bisschen die Hand auch drehen. Das muss aber geschehen. Und ich glaube, da diese Proaktivität zu schaffen, weil das ein sehr, sehr sensibles und sehr, sehr wichtiges Thema für die nächsten Jahre sein wird, das wäre nur wichtig. Und dementsprechend, glaube ich, das wäre meine persönliche Zusammenfassung für die nächsten Monate und Jahre, sich tatsächlich damit so schnell wie möglich zu beschäftigen.
Also das heißt, anfangen oder weitermachen und nicht irgendwie die Hände in den Schoß legen, sondern sagen so, okay, man muss sich behaupten, man muss auch gucken, dass man seine Rolle da einnimmt. Es gibt noch Platz da, es muss aber schnell sein. Ich glaube, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, worüber man wahrscheinlich noch einen ganzen Podcast machen könnte, warum Banken dafür prädestiniert sind, warum sie auch den größten Need haben, also AML und dergleichen und warum sie halt auch Identifikationen haben, warum das auch ein Businessmodell ist. Möglicherweise könnte man auch noch lange darüber sprechen. Gerade haben wir eher immer den Retail-Kunden wahrscheinlich im Kopf gehabt, warum das auch für Geschäfts- und Gewerbekunden so unglaublich relevant ist. Ja. Aber das ist, glaube ich, eher etwas für den nächsten Podcast. Mike, du hast jetzt wahrscheinlich irgendwie gerade auch Arthur stark zugehört oder mit ganz viel, wie soll ich sagen? Erstmal zugehört und.
Ich habe zugehört.
Genau. Wie denkst du, wie geht es weiter in den nächsten 2 Jahren? Du hast es ja auch mindestens ein Jahr lang ganz, ganz intensiv begleitet. Bist du auch der gleichen Meinung wie Arthur oder was hast du für einen Touch in dem Thema?
Also ich stimme Arthur erst einmal grundsätzlich zu. Ich würde es nur etwas schärfer formulieren. Was wir hier gerade erleben, ist das, was sehr exemplarisch ist und was wir auf unterschiedlichsten Ebenen leider schon zu oft erlebt haben. Wir haben die gleiche Diskussion geführt beim Thema Mobile Payment. Wir haben die gleiche Diskussion geführt beim Thema Online-Bezahlverfahren. Braucht es eine Alternative beispielsweise zu PayPal? Und wenn man sich man muss ja gar nicht weit gucken. Wenn man jetzt nach Schweden geht, wir haben das Thema Bank-ID, wir haben das Thema E-ID in Estland, wir haben das Thema Ideal in Holland, wenn wir über Online-Bezahlverfahren sprechen. Das hat alles 10 Jahre vorher angefangen. Wir hängen immer irgendwie gefühlt 10, vielleicht sogar 15 Jahre zurück. Deswegen kann die Aussage nur sein, wenn wir in diesem Bereich bei dem Thema digitale Identität überhaupt irgendeine Rolle spielen wollen, dann müssen wir nicht darüber nachdenken und wir müssen Gas geben, sondern wir müssen heute damit anfangen. Und anfangen heißt, wirklich große Ressourcen inzwischen darauf zu setzen, um eine signifikante Rolle zu spielen. Und da stellt sich natürlich die große Frage, wer kann das leisten? Und wir haben so viele Protagonisten in diesem Spiel, dass ich da bei, ich bin ja der Zweckoptimist, Pessimist, Entschuldigung, mir fehlt wirklich die Fantasie. Also vor 3-4 Jahren hätte ich es noch ein bisschen anders gesehen, aber gerade jetzt so den Entwicklungen in den letzten Jahren, also für mich war dieser Wachmoment oder Aufwachmoment, als Apple auf der letzten WWDC das Sign-in with Apple vorgestellt hat. Bis dahin war alles so auf Patentebene und jetzt gibt es auf einmal das Feature Sign-in with Apple und es ist völlig klar, da wird noch viel, viel mehr kommen. Und da jetzt eine signifikante Rolle zu spielen, ich bin da pessimistisch und mir fehlt da die Fantasie, ehrlich gesagt. Sorry.
Arthur, jetzt haben wir da so, du sagst, okay, weiter mit beschäftigen. Ich glaube, Mike ist da auch mit dir einer Meinung, weiter mit beschäftigen. Ich glaube, so ein bisschen seine Sicht ist eher, haben wir überhaupt noch eine Chance oder sind es wieder die anderen, die das Thema aufrollen? Ich glaube, das können wir wahrscheinlich auch gerade jetzt gar nicht beantworten, sondern ich glaube, unser aller Aufgabe kann nur sein, dieses Thema weiter aktiv zu begleiten und durchaus vielleicht auch dazu beizutragen, dass wir einen deutschen oder europäischen Player haben, der in diesem ganzen Game auch eine relevante Rolle hat, in welcher Rolle auch immer, über die wir ja auch gerade gesprochen haben. Arthur, wir sind jetzt irgendwie schon über eine Stunde dabei und ich glaube, wir haben gemerkt, wir könnten darüber noch viel, 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 viel länger sprechen. Ich danke dir aber erstmal dafür und was wir natürlich tun, wir werden dein White Paper, ist White Paper eigentlich jetzt der richtige Begriff? Jetzt habe ich so lange das richtige Wort gesucht. Ist es ein White Paper?
Ja, wir sprechen vom Blogpost. White Paper ist ein bisschen größer, größer gefasst.
Okay, wir werden auf deinen Blogpost in den Shownotes verweisen. Von meiner Seite war es das erstmal. Ich glaube, wir haben wirklich das Thema ganz gut streifen können, ganz gut auch in einigen Bereichen in die Tiefe gehen können. Mike, hast du noch was von unserer Seite?
Nein, ich möchte tatsächlich einfach nur Danke sagen für das Gespräch. Ich glaube, es war nochmal ganz hilfreich, die unterschiedlichen Perspektiven, und das ist ja auch immer ganz wichtig. Wir sind zu dritt und wir haben dann zum Teil zumindest eine unterschiedliche Sicht darauf und am Ende wird der Markt und die Zukunft zeigen, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Ich fand es gut, dass wir heute mal darüber gesprochen haben. Ich fand es gut, vor allen Dingen nochmal so eine etwas eher aufklärende Arbeit geleistet zu haben. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich möchte einfach nur Danke sagen. Dankeschön.
Arthur, hast du noch was du den Leuten mitgeben möchtest?
Ich glaube, ich möchte natürlich mich einerseits sehr, sehr gerne ebenfalls bedanken für das Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht. Genauso wie du gesagt hast, man könnte sich, glaube ich, über dieses Thema viel, viel länger sich nochmal unterhalten. Aber das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Runde. Deswegen danke auch mal für die Einladung und die Möglichkeit, mit euch darüber zu sprechen und eure Ideen da auch mit aufzunehmen und dann weiter mit zu verwerten. Sonst, glaube ich, deine Zusammenfassung war perfekt. Ich glaube, nichts tun wir straflich. Wir sollten dementsprechend sehr fokussiert nach vorne arbeiten, um uns eine Chance zu arbeiten, wie groß die Chance ist, da bin ich aber wiederum bei euch. Kann man optimistisch oder pessimistisch sehen. Wir sollten es versuchen und dann werden wir sehen, wie weit wir kommen.
Arthur, Mike, ich danke euch. Ich danke nochmal ganz kurz unseren Sponsoren Mastercard, Smartsteuer und die Kollegen von FinCompare. Tschüss.
Tschüss.